Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Der 9. Mai wird von vielen jüdischen Menschen als Befreiungstag gefeiert, denn sie selbst oder ihre Vorfahren wurden an diesem Tag aus nationalsozialistischen Lagern befreit. In diesem Jahr waren die Feierlichkeiten am 8. und 9. Mai, den Tagen des Gedenkens und der Versöhnung für die Opfer des Zweiten Weltkrieges, also der Kapitulation NS-Deutschlands vor den alliierten Mächten, durch die russischen Kriegshandlungen stark beeinträchtigt. Wie die Gemeinden damit umgegangen sind, hören Sie gleich. Viele Menschen der heutigen jüdischen Gemeinschaft in Deutschland haben ihre Wurzeln in der untergegangenen Sowjetunion. Der 9. Mai, also der Tag des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland, war in der Sowjetunion immer von großer Bedeutung. Das hat auch die jüdische Erinnerungskultur geprägt und verändert. In diesem Jahr war jedoch einiges anders, da die derzeitigen russischen Aggressionen in der Ukraine ihre Schatten auf die hiesigen Gedenkveranstaltungen geworfen haben. Der diesjährige Befreiungstag wurde so zum Spießrutenlauf. Carsten Dippel mit einer Nachbetrachtung.
Am 9. Mai hielt der russische Präsident Wladimir Putin seine mit Spannung erwartete Rede zum Tag des Sieges. Er entwarf darin das Bild eines fortwährenden Kampfes. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine, der in Moskau so nicht heißen darf, sei die Fortführung des großen Vaterländischen Krieges, des Zweiten Weltkrieges und somit der Kampf gegen den Faschismus. Putin habe das Gedenken an diesen symbolträchtigen Tag für seine Zwecke missbraucht, sagt der grüne Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky. Dabei habe der 9. Mai, besonders für jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, eine besondere Bedeutung.
Diese Erinnerung an den gemeinsamen Sieg war etwas, was eben alle einte, wenig umstritten war, wenig ideologisiert war damals und damit sich als Klammer für die gemeinsame Identität eignete.
Sergej Lagodinsky wuchs in Astrachan an der Wolga auf. Seine Großeltern kamen aus Odessa und Cherson in der Ukraine. Sie überlebten die Shoah, weil sie gerade noch rechtzeitig fliehen konnten.
In meinen Erinnerungen an die Sowjetunion war es wenig zelebrieren. Es ging vielmehr um das Erinnern, Gespräch suchen mit Älteren. Es gab viel Nachdenklichkeit auch dabei. Und diese Nachdenklichkeit ist peu à peu durch die Ideologisierung in den Putin-Jahren abgebaut worden.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion, vor allem seit dem Machtantritt Putins, habe sich das offizielle Gedenken mehr und mehr nationalistisch überformt. In diesem Jahr sei das auf besonders drastische Weise zu spüren gewesen.
Dieser Krieg, die Aggression gegen die Ukraine, hat vieles verändert. Ich schaue auch anders auf die Bedeutung dieses Tages.
Das Kaddisch für Kapitän Ilja Abramowitsch Poljakow, gestorben am 10. Oktober 1945. Gut zwei Dutzend, meist ältere Frauen und Männer, haben sich an seinem Grab versammelt. Es ist ein kleines Areal in der Potsdamer Innenstadt mit einem sowjetischen Ehrenmal und Grabsteinen, die einen roten Stern tragen. Hier ruht der jüdische Rotarmist, dem die Potsdamer jüdische Gemeinde ihre Ehre erweist. Die Erinnerung an den Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland ist Jewgeni Kutikow wichtig. Der Vorsitzende der Potsdamer jüdischen Gemeinde wurde in Belarus geboren. In seiner Gemeinde stammen viele aus der Ukraine, aber auch aus Russland, Belarus und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Der Angriffskrieg Russlands werde in der Gemeinde einhellig verurteilt.
In unserer Gemeinde ist es absolut ruhig. Ich habe mir Sorgen nicht innerhalb der Gemeinde, sondern nach außen. Circa vor 2 Wochen war dieses Denkmal mit Farbe geschmiert. Für uns ist unverständlich.
Aus Sorge vor Spannungen haben in diesem Jahr manche jüdische Gemeinden ihr gewohntes Gedenken zum 9. Mai anders begangen. Denn der Angriffskrieg in der Ukraine führt zu Differenzen in der Gemeinschaft, die sich sogar in manchen Familien fortführen. Da wird auf der einen Seite russisches Staatsfernsehen konsumiert, der Krieg als gerechtfertigt angesehen, während auf der anderen Seite mit der Ukraine gelitten wird. Es sei eine schreckliche Diskussion, die sich hier manche Familien gezogen habe, sagt Anna Staroselski, deren Eltern aus dem ukrainischen Kharkiv stammen.
In der jüdischen Community ist es häufig so, dass vor allem die jüngere Generation auch häufig mit ihren Eltern sehr, sehr stark diskutiert darüber, was ist jetzt die Wahrheit, ja, und was ist Propaganda, die bewusst gestreut wird. Und was mich besonders erschüttert, ist eben dieses Narrativ des angeblichen Kampfs gegen Faschismus. Und gerade als Juden kann ich nicht nachvollziehen, wie man das glaubt.
Solange ihre Großeltern lebten, verbrachte Marina Czerniewski, die im ukrainischen Lviv, dem ehemaligen Lemberg, geboren wurde, den 9. Mai bei ihnen. Ihr Großvater zog einen blauen Kittel an und heftete sich seine Orden an die Brust. Er hatte es einst als Soldat der Roten Armee bis nach Prag geschafft.
Ich glaube, das war ein selbstverständlicher Tag des Sieges, auch gar nicht der 8. Mai, sondern der 9. Mai, hat er sehr viele Auszeichnungen bekommen. Und diese Orden präsentierte er einmal im Jahr beim gemeinsamen Abendessen. Wir haben als Familie sehr viel Zeit zusammen verbracht, alle Generationen.
Für die Erinnerung an den jüdischen Beitrag im Kampf gegen die deutschen Invasoren war in der Sowjetunion kein Platz. Ohnehin wurde über die Shoah offiziell kaum gesprochen. Das Erinnern daran war rein privat, erinnert sich Marina Czerniewski.
Ich erinnere mich auch daran, dass meine Großeltern Menschen gedacht haben, die eben nicht auf der Front gefallen sind. So deutlich war das nicht, aber die Shoah hat schon eine ganz große Rolle in unserer Familie gespielt, zum Teil auch durch sprachliche Auslassung, aber Andeutung. Und das war am 9. Mai spürbar.
Für den Historiker Dmitri Belkin, der ebenfalls in der Ukraine, nämlich in Dniepropetrovsk, aufwuchs, war der Tag des Sieges ein fester Bestandteil seiner Schulzeit. Wie so viele habe man Veteranen besucht, an Türen geklopft, Blumen überreicht, Gedichte aufgesagt. Mit gemischten Gefühlen blickte er in diesem Jahr auf den 9. Mai.
Wir sind jetzt in einer Situation, die brutal ist, die Situation dieses Krieges. Aber vergessen wir nicht, was war. Vergessen wir nicht, welche Rolle dieses Datum spielt bis heute.
Mit den jüdischen Kontingentflüchtlingen, die nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Deutschland kamen, hat sich auch das Erinnern an den Zweiten Weltkrieg und an die Shoah verändert. Es ist vor allem vom Sieg über das nationalsozialistische Deutschland geprägt worden. Dmitri Belkin leitet das jüdisch-muslimische Begegnungsprojekt Shalom Aleikum beim Zentralrat der Juden in Deutschland. In Schwerin, einer Stadt, in der sich einst amerikanische und sowjetische Soldaten die Hand reichten, wurde in diesem Rahmen am 8. Mai, dem westlichen Tag des Sieges, über zukünftige Perspektiven in der Erinnerungskultur diskutiert. Es ging dabei auch um die Frage, wie unter jungen jüdischen und muslimischen Menschen mit ihren jeweils ganz unterschiedlichen biografischen Zugängen an Krieg und Shoah gedacht werden kann. Was passiert beispielsweise, wenn eine Schulklasse mit muslimischen Kindern eine KZ-Gedenkstätte besucht?
Auch für den jüdisch-muslimischen Dialog spielt die Fähigkeit, auch die anderen zu verstehen, eine ganz wichtige Rolle. Du musst sozusagen die andere Seite irgendwie sehen und verstehen. Ich glaube, das ist etwas, was man jetzt auch mit migrantischer Biografie mitnehmen kann. Ja.
Ohnehin sei einiges Wissen in den letzten Jahren mehr und mehr abhanden gekommen. Zum Beispiel, dass die Rote Armee eine Armee des sowjetischen Viervölkerstaates war. Darunter natürlich auch ukrainische Menschen. Das beklagt auch der Grünen-Politiker Lagodinsky.
Das ist alles in Russland nicht mehr sichtbar und das wird instrumentalisiert für einen einzigen Zweck, einen Mythos zu schaffen, der russische imperiale Aggression legitimiert. Und diese Politik und diese Narrativbildung zerstört diesen Feiertag und zerstört die Erinnerung an dieses historische Ereignis.
Marina Czerniewski, die die Berliner Beratungsstelle OFEC leitet, ist froh, dass sie sich in ihrem persönlichen Erinnern auf die Geschichte ihrer eigenen Familie beziehen kann. Denn der symbolisch so bedeutsame 9. Mai sei von Russland vereinnahmt worden.
Sie haben sich dieses Gedenken einfach genommen und uns dadurch unmöglich gemacht, diesem Gedenken so nachzugehen, wie wir das früher gemacht haben. Und auch einem diesen Tag, solchen Tagen, die Bedeutung beizumessen, die ihm vielleicht zusteht. Und das hat das Gedenken disqualifiziert, entwertet und verunmöglicht. Und ich will damit in dieser Form nichts mehr zu tun haben.
Zum Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie vor 3 Tagen möchten wir Ihnen jetzt 2 Frauen vorstellen. Beide sind Rabbinerinnen, beide wirkten hier in Deutschland, die eine in der liberalen Gemeinde von Hameln, die andere in Freiburg, und beide verabschiedeten sich und gingen ins Ausland. Die eine nach Großbritannien und die andere in die USA. Was sie auch vereint? Beide haben sich von ihren Männern getrennt und sind jetzt mit Frauen liiert. Rocco Tiede über die in Israel geborene Rabbinerin Irit Shilor und die amerikanische Rabbinerin Diane Lakin.
Diane Lakin war viele Jahre lang Rabbinerin in Deutschland und der Schweiz.
Ich bin ja nach Deutschland gekommen 1994 und ich wollte ja damals ja gar nicht Rabbinerin werden. Ich war ja sehr integriert in der jüdischen Gemeinde in Stockholm. Da bin ich jeden Sommer zum jüdischen Sommerlager gewesen und das hat mich natürlich sehr geprägt und ich war auch relativ religiös und wollte auch auf jeden Fall meine Bat Mitzwa feiern und das durfte ich nicht, weil ich halt Mädchen war.
Die US-Amerikanerin ist im Jahr 1966 in den USA geboren. Sie ist 8 Jahre alt, als sich ihre Eltern trennen. Dann zieht Diane mit ihrer Mutter und ihrem nichtjüdischen Stiefvater nach Stockholm.
Ich durfte aus der Haftarah lesen, das ist die Zusatzlesung nach der Tora-Lesung. Ich habe nur verstanden, es sei ein Kompromiss. Im Prinzip haben sie mich behandelt wie ein Junge, der noch nicht 13 ist. Das heißt, ein Mensch, der keine Gottesdienste für andere machen darf.
Rückblickend sei es für sie keine schöne Erfahrung gewesen. Ihre Erlebnisse aus der Jugend wirken lange fort. Diane ist 38 Jahre alt, da wird sie zum ersten Mal zur Lesung aus der Tora aufgerufen. Wie üblich mit ihrem hebräischen Namen. Als Teenager verlässt Diane zusammen mit ihren Eltern und 2 Geschwistern Europa und kommt zurück in die USA.
Ich bin ja in San Francisco geboren, bin mit 8,5 Jahren nach Stockholm gezogen, mit 14,5 Jahren nach Washington D.C. zurück in die USA. Ich habe in New Jersey gelebt, 2 Jahre in China. Dann bin ich nach Deutschland 1994 gekommen und 2007 habe ich mich für das Rabbinatstudium beworben.
Bis Ende 2019 leitet Rabbinerin Lakin 2 jüdische Gemeinden in 2 Ländern. Die liberale jüdische Gemeinde in Freiburg im Breisgau und zusätzlich die liberale Gemeinde in Basel in der Schweiz. Rabbinerin Lakins Leben zwischen vielen Orten und Ländern, San Francisco, Stockholm, Bonn, Freiburg, Basel, Boulder, USA, Schweden, Deutschland, Schweiz, ist oft eine logistische Herausforderung. Nachdem sie sich von ihrem deutschen Mann getrennt hat, hilft ihr ihre Mutter bei der Betreuung der 2 Töchter.
Jedenfalls habe ich eben diese Frau beim rabbinischen Studium kennengelernt und über die Zeiten immer wieder gesehen. Und irgendwann haben wir eine Beziehung angefangen und jahrelang über den Atlantik hin und her geflogen.
In den USA verlagert sich ihr Lebensmittelpunkt an die Ausläufer der Rocky Mountains. In der 100.000 Einwohnerstadt Boulder, die als erste Kommune der USA im Jahr 1987 durch Volksabstimmung die Benachteiligung von Menschen aufgrund der sexuellen Identität verbot, findet sie ein neues Zuhause.
Ich bin ja wegen der Liebe dahin gezogen, nicht wegen der Arbeit. In Boulder wohnt meine Frau. Sie hatte schon ein Haus da. Wir haben 2016 unser Hupa, also unsere jüdische Hochzeit gehabt. Und ich bin am nächsten Tag zurück nach Deutschland geflogen. Also kein Honeymoon.
Die Kinder von Rabbinerin Lakin müssen in Bonn zur Schule. So war ihre Beziehung über viele Jahre eine Fernbeziehung. Davor die rechtliche Trennung von ihrem Ehemann, dem Vater ihrer Töchter, die 2-Staatsbürgerschaft haben.
Ich bin ja befreundet mit meinem Ex-Mann, aber wir sind schon lange getrennt und eben auch geschieden.
Die Akzeptanz und die Liebe zu einer Frau sieht sie in den USA als besser gegeben an.
In den USA ist man da viel, viel weiter und sensibler, dass Gender ein viel flüssigerer Begriff ist.
Szenenwechsel. Gut 1 Autostunde nordöstlich vom Londoner Stadtzentrum entfernt, liegt in der Grafschaft Essex die Stadt Harlow. In der 80.000 Einwohnerstadt befindet sich auf einem kleinen grünen Hügel die Harlow Synagogue. In dem äußerlich schlichten, einstöckigen Gebäude mit roten Backsteinen hat Irit Shilor als Gemeinderabbinerin ihren Arbeitsplatz.
Ich gehöre auch zu einer Organisation, die heißt Stonewall. Die kämpft für die Rechte von Leuten, die sind homosexuell und trans und so weiter. Da war ich letzte Woche in einer Schule mit 14-Jährigen. Junge Leute. Und sie saßen dort und sie haben gefragt. Und habe ich gesagt, ja, ich arbeite hier und die ganze Gemeinde weiß das. meine Frau ist ein Teil, ein Mitglied dieser Gemeinde. Und die Gemeindemitglieder, fast sehr viele, sind zu unserer Hochzeit gekommen. Das haben wir hier in der Synagoge gefeiert.
Irit Shiloah wurde im Jahr 1950 in Jerusalem geboren. Also 2 Jahre nach der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948. Nach England kommt Irit im Jahr 1982, weil ihr Mann ein Stipendium in Oxford bekommt. Aus beruflichen Gründen geht ihr Mann später in die USA. Irit aber bleibt mit den Kindern in England. Viele Jahre wirkt Irit Shiloah als Gemeinderabbinerin in Österreich, Deutschland und England. Zuletzt ist sie hierzulande aktiv in der liberalen Gemeinde in Hameln. Ihr Coming Out hat sie nach dem Umzug von Israel nach England. Seit den späten 80er Jahren ist sie bei den Gay Pride Marches aktiv. Ihr Engagement für gleiche Lebensrechte von Transsexuellen, Schwulen und Lesben ist ihr wichtig.
Den Schabbat danach stand ich auf dem Podium und habe ich die Gemeinde angeschaut. Und ich habe gedacht, ja, das ist meine Gemeinde. Sie kennen mich alle. Sie lieben mich, ich liebe sie. Und das ist ganz selbstverständlich.
Als sich Irit auf die Stelle der Gemeinderabbinerin in Harlow bewirbt, legt sie ihre privaten Verhältnisse offen, weil sie später nicht den Widerstand von Menschen heraufbeschwören will, die sagen,
du hast uns das nicht erzählt und wir wollen keine lesbische Rabbinerin und so weiter. Sagen wir es vom Anfang an. Und es gab überhaupt keine Probleme.
Das wäre vermutlich in Deutschland in einer jüdischen Gemeinde nicht so einfach gewesen.
Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.